sind wir, wie wir wohnen?
Ganz vorsichtig.
Ich finde, um ehrlich zu sein, ja. Unsere Wohnung spiegelt schon unsere Persönlichkeit wider.
Hallo und herzlich willkommen bei Fix und 40, dem Podcast für Frauen ab 40 und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Gunda Windmüller und bevor es losgeht, möchte ich euch noch um eure Unterstützung bitten. Denn Podcasten kostet Geld. Und damit wir euch weiterhin mit Mittelalter-Content beliefern können, wäre es toll, wenn ihr uns über ein Steady-Abo helft, diesen Podcast weiter zu produzieren. Für zum Beispiel schon 3,50 Euro im Monat mit einem Freundin-Abo, das ihr euch mit jemandem teilen könnt, bekommt ihr dann monatlich unsere exklusive Folge und habt außerdem die Chance, an regelmäßigen Binge-Spielen teilzunehmen. Und unser Dank ist euch sowieso garantiert. Alle Infos findet ihr unter www.fixund40.de unter Mitgliedschaften.
Ja, heute ist ja eine besondere Folge. Wir haben nämlich zum ersten Mal jemanden U40 zu Gast und dann auch noch einen Mann. Herzlich willkommen, Arjan Juruk.
Hi, hallo, freut mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, wir freuen uns.
Ja, bin total geehrt, dass ich so geehrt bin und wow.
Ja, auf jeden Fall, sehr, sehr speziell. Aber wir freuen uns umso mehr. Du bist Interior Designer und Kreativdirektor. Bist in Stuttgart aufgewachsen, hast dann eine Ausbildung zum Gestalter für visuelles Marketing bei Peek & Cloppenburg gemacht. Dann hast du im Modebereich gearbeitet, dann bist du zum Interior gewechselt und dann kam die Selbstständigkeit. Jetzt hast du eine Agentur für Interior Design gegründet in Berlin. Da bietest du mit Rooms individuelle Einrichtungsberatung für Privatpersonen an und mit Shows richtest du Shops und Ausstellungsräume für Firmen ein. Ist es soweit richtig?
Ja, das ist schon sehr gut zusammengefasst. Ja,
schön. Super. Wir kennen dich aber natürlich aus Queer Eye Germany, als der Design Fab, also als derjenige, der dann die Wohnräume der ProtagonistInnen neu gestaltet. Und mit dir möchten wir heute deswegen auch über Interior Design sprechen. Warum sich Menschen einrichten, wie einrichten und wiefern sich das vielleicht auch ändert und warum. Und es ist ja so, dass so, vor allem Leute mit Bürojobs haben sich in den letzten Jahren so ein bisschen entdeckt, dass ihre Wohnung bei Tageslicht betrachtet vielleicht eine kleine Aufhübschung vertragen könnte, Thema Homeoffice, und haben das ja auch in die Tat umgesetzt, ne? Also Möbelverkäufe beispielsweise sind angestiegen. Insofern ist es ja ein Thema, was vielleicht jetzt dadurch gerade noch ein bisschen interessanter geworden ist, als es eh schon war. Aber ich lasse auch gerade meine Wohnung streichen. Insofern bin ich sowieso ganz persönlich involviert. Ja. Freue mich sehr auf unser Gespräch. Aber erstmal kommen wir jetzt zu unseren Standardfragen.
Ich möchte gleich noch wissen, welche Farben, ja?
Oh, ganz viele.
Dann kommen wir gleich noch dazu.
In meinem Schlafzimmer sind es 7 verschiedene Farben. Ja.
Okay.
Aber so Schattierungen, also es ist jetzt
okay, nicht nice,
bunt.
Nice.
Genau, aber vorab kommen wir nochmal zu unseren Standardfragen, durch die du auch durch musst, obwohl du weder Frau noch Ü40 bist. Gunda.
Die übernehme ich jetzt. Ich würde aber gerne vorab auch noch gerne eine Farbberatung von Arjan später haben. Aber okay, Standardfragen. Arjan, du bist noch nicht 40, aber worauf hoffst du denn, was die 40er besser machen als die 30er oder die 20er?
Ui, das möchte ich am liebsten von euch hören, Ladies. Ich kann dir noch nichts dazu sagen. Um ehrlich zu sein, ich habe mir noch keine Gedanken dazu gemacht.
Gut, die Antwort nehme ich auch.
Was denkt ihr denn, was besser ist in den 40ern als die 30er?
Mehr Gelassenheit hören wir immer wieder von unseren Gästinnen. Unseren Ü40-Gästinnen, mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstvertrauen. Was besseres, noch, Gunda?
Besseres Körpergefühl ist auch sowas, was...
Ach, das ist spannend.
Ja. Alles wird besser.
Ja. Alles wird besser. Da freue ich mich drauf.
Ja.
Yay! Bin schon viel gelassener, siehst du?
Wirkt schon.
Und jetzt vervollständig bitte den Satz, ich bin noch nicht 40, aber...
Aber wenn ich es dann in vielen Jahren sein werde, möchte ich es genauso cool sein wie ihr zwei. Nein, um ehrlich zu sein, mache ich mir nichts aus dem Alter. Ich finde sogar mittlerweile etwas irrelevant, ganz vorsichtig ausgedrückt, weil ich finde, heutzutage kann eine Person mit Ende 20 viel erfahrener sein als eine Person mit Mitte 40. Wisst ihr, dadurch, dass wir einfach, dass unser Bildungssystem oder unsere Entwicklungsläufe mittlerweile so divers und global sind, haben wir diese festgefahrenen Modelle nicht mehr. Also, wovon ich spreche, sind ja hier Schule, Studium, Arbeitserfahrung sammeln, Familie gründen und so weiter. Wir sind global so vernetzt wie nie zuvor. Wir haben global so viele junge Millionäre wie nie zuvor. Startups, Social Media, das Internet überhaupt. Das ist ja diese Vernetzung von unterschiedlichen Generationen oder die Vernetzung von unterschiedlichen Kulturen. Das macht ja etwas mit unserer Gesellschaft. Wir wandeln uns. Und plötzlich ist dieser Messwert, das Alter, gar nicht mehr so relevant oder anwendbar, wie wir es vielleicht früher hatten. Na, früher hat man die Erfahrungswerte oder in einem Alter, man hat zum Beispiel nach einem Alter gefragt, weil man wissen wollte, was hat die Person schon erlebt? Na, wie viel Erfahrung hat sie schon mitgenommen? Natürlich, was ist das Erlebte, ob man Krieg miterlebt hat oder ob man 9/11 miterlebt hat? Das sind immer noch Informationen, die relevant sind. Aber so allgemein meine ich nicht, dass wir es immer noch so anwenden können wie früher vielleicht.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich meine, das ist ja auch so ein wie Gender als Identitätsmarker, was du gerade angesprochen hast. Man kann einer Person jetzt nicht mehr sofort ansehen, als was sie identifiziert, wer sie ist. Und genauso gilt das für das Alter. Ne, man ist Milliardärin, würde man nicht, hätte man vor 10 Jahren noch nicht gedacht, dass das eine 21-Jährige sein könnte.
Doch nur, alle geerbt. Wir würden Milliardärin aus eigener Schaffenskraft.
Kein Gender.
Ja, aber es ist schon richtig, ne? Mit den ganzen Startups und einfach die neuen Möglichkeiten, die wir haben heutzutage, ist einfach alles möglich. Und dadurch ist das Alter, na, man kann im Alter genauso ein junges Mindset haben wie ein Teenager oder eine Anfang 20-jährige Person. Und genauso umgekehrt mit Mitte 20 schon so viel Erfahrung haben wie eine aus der älteren Generation, weil auch zwischen den Generationen wir ja viel eher vernetzt sind durch Social Media, durch die ganzen Plattformen, die wir haben. Mittlerweile weiß meine Mama ganz genau, was ich mache, was meine Generation so macht und genauso, was ihre Enkelkinder so machen und womit sie sich beschäftigen. Das war früher vielleicht, ja, man hat das vielleicht mal mitbekommen, aber es war nicht tagtäglich präsent.
Ich überlege gerade, was mein Vater so weiß, was die junge Generation macht. Aber
möchtest du das wissen? Oder soll er das wissen?
Bevor ich da jetzt länger drüber grüble, komme ich zur dritten Frage. Ayan, warst du letzte Woche eher erwachsen oder eher nicht so erwachsen?
Definitiv nicht so erwachsen. Ich war im Urlaub, ich war segeln mit Freundinnen in Kroatien und es ist sogar was Lustiges passiert. Und zwar hat die Freundin des Skippers, die hat uns jeden Morgen Frühstück gemacht und nach einigen Tagen sagte sie, du bist das Kind hier in der Gruppe. Weil ich permanent zu ihr gerannt bin, als sie Pancakes gemacht hat, habe ich mich so gefreut. Und ich bin permanent zu ihr gerannt, haben wir noch Ice Cream, haben wir noch Nutella? Und war wirklich wie so ein Kind und habe permanent nach Süßigkeiten gesucht, dass sie das irgendwann rausgehauen hat. Fand ich lustig. Also ich war definitiv nicht so erwachsen.
Aber das Beste,
was man unter Erwachsen heutzutage definiert, ja. Ne?
Aber du hast es auch bekommen. Das unterscheidet dich vom Kind. Bei Kindern sagt man immer, nee, nichts mehr.
Du hattest heute schon ein Eis, Ayan.
Ist auch mal was Gesundes.
Ich glaube, ich habe ein ganzes Glas Nutella mit den Pancakes leer gemacht. Aber es hören ja keine Kinder zu, deshalb darf ich das sagen, oder?
Ja. Ayan, wir steigen mal ins Thema ein. Was mich mal so vorab so als vielleicht eine kleine Richtung interessieren würde. Du bietest ja mit deiner Firma so individuelle Einrichtungsberatung an. Wie alt sind denn im Schnitt so die Leute, die das bei euch buchen?
Interessante Frage. Ich meine, ich frage nicht unbedingt nach dem Alter, aber wenn ich jetzt mal überlege, Moment, ich muss mir das erstmal aufrufen. Unterschiedlich. Zwischen Mitte 30 und Mitte 50, hätte ich jetzt gesagt. Allerdings kommt es auch vor, dass wir mal also für die Kinder der Familien auch die Räume mhm. gestalten, ne? Und dann damit sind sie natürlich jünger. Oder wenn die aus den Häusern ausziehen, die Kinder, die sich dann auch nochmal eine Stilberatung gönnen möchten, dann mhm. sind das natürlich auch jüngere, aber das ist eher selten der Fall.
Ja, ja, doch. Also vor allem aber viele in den 40ern schon auch. Das wäre so ein bisschen auch 40ern, meine ja. Vermutung, ja.
Ja, ja, ja. Ja, ja, ich glaube, vorher ist das Thema vielleicht gar nicht, ja, will ich gar nicht sagen, dass es da nicht wichtig ist, weil mir war es zum Beispiel immer wichtig, wie ich wohne. Mhm. Ja, aber irgendwie, vielleicht ändert sich das jetzt. Ich muss auch dazu sagen, dass in Deutschland das ganz generell das Thema Interior Designer einzustellen oder Interior Beratung sich zu holen, ist nicht so verbreitet wie zum Beispiel in den Staaten oder in England.
Ist es so, weil hier mehr MieterInnen sind und weniger EigentümerInnen? Dass du denkst, es lohnt sich nicht? Also früher zumindest sind ja die Leute noch umgezogen, heutzutage ja nicht mehr. Aber
das kann gut sein, ja, ist ein guter Punkt. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht, was der Grund genau ist, aber da ist einfach kulturell das Mindset ein bisschen anders.
Ja, also, weil ich habe nämlich auch nochmal drüber nachgedacht, so in meinen 20ern und 30ern war mein Einrichtungskonzept so eine Mischung aus, was so im Keller meiner Eltern und Großeltern stand, mit ein bisschen Ikea und einem Touch von Flohmarkt, ja. Mhm. Und ich glaube, erst so ab Mitte, Ende 30 hatte ich zum einen die finanziellen Mittel, aber dann auch mhm. das Interesse entwickelt, dass ich mir das halt zu Hause irgendwie netter mache. Aber wenn ich jetzt durch Instagram scrolle, dann bekomme ich zumindest persönlich das Gefühl, aber wir wissen ja alle, Instagram lügt, ja, dass jetzt auch schon so Wohnungen von so 22-Jährigen durchgestylt sind. Wenn ich ja. an meine Wohnung zurückdenke, als ich 22 war, die wäre nicht Instagram-tauglich gewesen. Niemals. Ja. Also glaubst du auch, dass sozusagen der Trend vielleicht so ein bisschen dahin geht, dass es auch Jüngere machen, oder ist es einfach Instagram und wir sollten dem keinen Glauben schenken? Und wenn du mit 22 keine durchgestylte Wohnung hast, ist es auch okay.
Ich glaube schon, dass es für Jüngere auch betrifft, aber zugleich haben wir auch sehr viel mehr Möglichkeiten als IKEA, ne? Wir können uns zur Wohnung mittlerweile sehr stylisch auch günstig einrichten.
Stimmt.
Und dadurch kommt sowas auch zustande. Ich meine, wenn wir heute mal hier Wayfair und Westwing und all das ansehen, die haben jede Woche neue Angebote, da kriegt man überall ein Schnäppchen. In den Flohmärkten sind sehr stylische Items. Da kann man, glaube ich, schon ziemlich coole Räume einrichten mit, die dann Instagram-tauglich sind.
Stimmt, du hast recht, der Markt hat sich da einfach auch ein bisschen geändert im Vergleich zu
glaube, früher. Ja.
Ayan, ich möchte jetzt direkt mal auf Queer Eye zu sprechen kommen. Eine meiner Lieblingsfolgen, Folge 2, mit dem schönen Titel.
Ulrike!
Ulrike! Ja, das Plastik-Dilemma. Ulrike ist ja auch wirklich echt ein gutes Beispiel so für die 40er als die Rush-Hour des Lebens. Sie ist eine berufstätige, zweifache Mutter, hat einfach zu wenig Zeit für alles und hat auch noch zu wenig Zeit, um sich ein schönes Outfit mal zusammenzustellen oder um sich um ihre Wohnung zu kümmern. Und du hast ja sehr anschaulich gemacht, wie sehr da auch Ordnung helfen kann. Hast du Ulrike auch so erlebt, dass sie sozusagen auch ein sehr gutes Beispiel für diese Rush-Hour des Lebens war, wo die Kinder in einem Alter sind, wo sie noch sehr viel Aufmerksamkeit brauchen und sie ist irgendwie so ein bisschen gefangen in allen Anforderungen an sie und vergisst dabei sich selbst und ihre Umgebung.
Ja, total. Das hat sie hat sich vollkommen vernachlässigt und fast schon aufgegeben, will ich sagen. Mhm. Weil für sie gab es nur noch diese zwei Jobs, die sie hatte. Ich meine, Ulrike, falls sie das hört, das ist so eine tolle Person, so ein Herzensmensch. Ich habe die echt sehr lieb gewonnen. Und die ist allein, als wir da waren für die Produktion, hat sie um uns gekümmert, obwohl es um sie ging.
Ja. Oh ja, ich kann es mir vorstellen.
Wir wollten ja, dass sie sich endlich mal in der Woche als das Mittelpunkt ihres Lebens sieht und sich so ein bisschen aufpusht. Wir waren für sie da und sie hat uns Tee gemacht und Kaffee gemacht und permanent gefragt, ob wir noch irgendwas haben wollen, ob es uns gut geht, ob wir uns wohlfühlen. Wie so eine richtige Mutti halt. Mhm. Und das macht sie aber auch gerne. Irgendwo macht sie das natürlich auch glücklich. Aber sie kommt dabei einfach zu kurz. Und ihre Kinder sind so im Mittelpunkt, ihr Mann, diese zwei Jobs und dieses Haus. Ja, es ist einfach viel zu viel für eine Person, um diese ganze Last alleine zu tragen. Von daher war das sehr spannend, da mal einzutauchen und um zu sehen, wie ihre Prozesse, ihre Denkweise, wie sie überhaupt mit diesen Alltagssituationen umgeht, und ihr dabei zu helfen, wie man es vielleicht besser machen kann. Weil ich auch gemerkt habe, dass Ulrike teilweise einfach nicht wusste, wo sie anfangen soll, obwohl sie die Probleme gesehen hat.
Ja, war einfach overwhelmed.
Ja.
Ich fand auch eine Szene aus der Folge, die hat mich richtig berührt. Da sitzt ihr, ich glaube, bei Muji irgendwo und du schüttest diese ganzen Trilliarden an Tupperdosen vor ihr aus. Und es sind ja wirklich Trilliarden, also es ist nicht übertrieben.
Naja, ein bisschen.
Und dann liegt
ihr. Kennt ihr das denn?
Nee, ich hab 4 Tupperdosen, glaube ich.
Also, wirklich?
Aber Gunda ist die Sammlerin, das hast du uns schon mal erzählt, ne, Gunda? Ja. Du sammelst alles.
Ja, aber ich schiebe das jetzt gerne auf meine Mitbewohnerin, die ist da auf jeden Fall dialing up a notch, die Sammlungswut. Also ich versuche da jetzt schon so ein bisschen Yin-Yang-mäßig hier in die Küche einzuwirken.
Hat die Sendung irgendwas ausgelöst, die Folge?
Bei Gunda glaube ich schon, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Gunda erzählt mir seit einer Woche von dieser Folge immer.
Es ist lustig, dass ihr das sagt, weil meine Schwägerin hat bei sich komplett aussortiert nach dieser Folge.
Krass.
Die hat mir dann noch ein Foto geschickt, wie ihre Schubladen jetzt sortiert sind. Hat es, glaube ich, auch auf Instagram gepostet, fand ich auch sehr süß.
Ach, toll.
Ja, meine Mama auch, die war auch so eine Sammlerin früher.
Ja, ich meine, das kennen ja wirklich viele. Und ich fand dann auch, in dem Zusammenhang hast du dann also so auf diese ganze, also diesen Wust an Zeugs gezeigt und gesagt, guck mal, das ist aktuell dein Leben. Und das fand ich echt sehr on point, weil das war so schön bildlich auch zusammengefasst, was hier gerade schief läuft. Und dann frage ich mich aber jetzt auf einer anderen Ebene, trifft das eigentlich auf uns alle zu? Sind wir, wie wir wohnen?
Ganz vorsichtig. Ich finde, um ehrlich zu sein, ja. Unsere Wohnung spiegelt schon unsere Persönlichkeit wider. Wir dürfen nicht vergessen, wenn wir alleine wohnen, ist das natürlich viel zutreffender, als wenn wir in einer Familie da leben oder mit einer Partnerin, Kinder. Ne, das ändert natürlich nochmal das Gesamtbild. Aber wir sind schon, die Wohnung ist schon eine Entfaltung der Persönlichkeit, ja. Wenn wir uns einmal überlegen, was in der Wohnung alles passiert, wo die Sachen abgestellt werden, wie viele Sachen zusammenkommen, wie oft aussortiert wird. Alleine schon, wie ich meine Schuhe abstelle, wenn ich zu Hause ankomme, sagt sehr viel über die Person aus.
Ja, das stimmt natürlich. Also es ist ja auch immer total aufregend, wenn man jemand Neues kennengelernt hat, das erste Mal so die Wohnung anzugucken, weil man natürlich sich da auch irgendwie Rückschlüsse von erhofft. Also mir geht es zumindest so.
Definitiv, genauso auch das Auto. Ja, es ist so. Einfach mal den Kofferraum einer Person aufmachen, die man gerade erst kennengelernt hat. Das sagt schon sehr viel aus über die Person.
Stimmt, wenn man erst mal die Pfandflaschen wegschieben muss, bevor man sich hinsetzen kann.
Ja, genau, so ungefähr.
Ich gucke immer in den Badezimmerschrank, aber
bestimmt. Oh, wow. Und?
Ach, na ja. Sehr interessant.
Ja, finde ich auch.
Also wenn du sagst, das ist sozusagen ja schon auch ein bisschen was sehr Persönliches ist, also man bekommt ja auch den Eindruck von dir bei Queer Eye Germany, dass du so für diverses Design stehst, dass du irgendwie individuelle Vorlieben berücksichtigst und dass du darauf eingehst, ja, was sehr schön ist. Ja. Und ich habe aber, also wir sind wieder beim Thema Instagram lügt, aber ich, wenn du durch so Interior Accounts durchscrollst, was ich jetzt gemacht habe, als es um meine Wohnung ging, da habe ich den Eindruck gehabt, mein Gott, wir kriegen ja diese beigen Instagram Wohnzimmer gar nicht mehr weg. Und meine Idee war, dass die sehen alle so gleich aus, dass ich irgendwie gedacht habe, es ist wie in den 70er Jahren gab es diese purpelgrünen Wohnzimmer, die auch alle gleich aussahen. Und dieses beige Wohnzimmer wird vielleicht in 20 Jahren das sein in unserer Erinnerung, was sozusagen diese 70er-Jahre-Wohnzimmer sind. Versuchst du Menschen dann von beige wegzuholen und sagen, du bist gar nicht beige, nur Instagram ist beige? Oder werden solche Trends, müssen sie einfach berücksichtigt werden, weil vor allem vielleicht auch das Angebot einfach vor allem so da ist? Wie gehst du daran?
glaube, ich meine, das ist ein Trend, aber so sind ja alle Trends, ne? Ich meine, die 70er Wohnzimmer, die waren damals halt hip und die Bäder waren früher auch grün und rosa mit rosanen Fliesen. Haben wir heute auch eher seltener, aber so entwickeln sich halt Trends und so gucken wir dann auch retrospektiv auf diese Trends und denken uns, wow, was haben wir uns dabei nur gedacht? Ich glaube, diese ganzen beigen Monochromtöne, diese Minimalism nicht aus Leere, aber auch wirklich aus Tönen herausgeschaffen oder aus Texturen herausgeschaffen, spiegelt so ein bisschen ja, die Gesellschaft aktuell in gewissem Maßen wider, weil wir eine gewisse Ruhe und diese Nature zu Hause erleben wollen. Das sind ja ziemlich natürliche, ziemlich sanfte Töne, die aktuell sehr trendig sind. Steinige Töne, beige Töne, wo wir uns einfach nur sehr wohlfühlen, die uns calmen, weil wir mussten einfach 2 Jahre zu Hause verbringen. Und da sind die knalligen Töne teilweise verschwunden, aber andererseits auch schon wieder aufgetaucht, weil man wiederum eine Abwechslung haben wollte und nicht mehr so monochrom sein wollte. Von daher ist es ein Mix and Match aktuell. Das Angebot, ja, das ist gerade da, weil das einfach sehr trendy ist. Und habe ich deine Frage verpasst?
versuchst du den Leuten dann zu sagen, nee, du bist doch gar nicht beige.
Ach so, genau.
Du bist doch schwarz oder grün oder so.
Aber ja, ich will den Menschen gar nicht sagen, was sie sind, aber ich führe natürlich Interviews mit den Menschen und lerne sie erstmal kennen, bevor wir an ein Projekt rangehen. Und es ist selten der Fall, dass ein Mensch sagt, ich bin beige, sondern das sind einfach so viele Aspekte, die zusammenkommen. Wirklich die Lebenssituation, wie bewegt man sich im Alltag, wie sind die Prozesse von morgens bis abends, welche Menschen beteiligen sich darin. Und so entwickelt man von der Person ausgehend ein Farbkonzept, was für die unterschiedlichen Räume angepasst wird.
Toll.
Aber ich frage mich auch gerade, also Thema Farbkonzept, ich habe das Problem, also wenn ich irgendwie was, einen schönen Raum sehe, dann kann ich den auch sofort als schönen Raum benennen, aber ich käme nie auf die Idee sozusagen von mir aus Ideen zu entwickeln, ob jetzt grün zu einem bestimmten Gelbton passt oder so. Also da ist bei mir völliges visuelles Brachland so im Kopf. Aha. Und meiner Mitbewohnerin geht das ganz ähnlich. Und wir haben uns überlegt, die Küche in einer Wand in einer Farbe zu streichen.
Ja. Deswegen habe ich auch jemanden gebucht dafür.
Ja, aber ich frage mich, gibt es irgendwie, weil ich habe so den Eindruck, naja, im Zweifel geht man dann halt auf beige oder weiß oder macht es nicht. Und vielleicht brauchen einfach viele Leute nochmal so einen Anschub, um zu sagen, nee, jetzt so ein dunkles Bau und ein Pitrol oder was auch immer könnte auch gut funktionieren. Hast du da irgendeinen Tipp, wie man sich vielleicht selber schon mal so die kreativen Räume im Kopf ein bisschen bebildern könnte oder anregen könnte, um überhaupt mal auf solche Ideen zu kommen?
Ja, ich meine, Instagram ist ja schon, oder Pinterest und Instagram sind ja tatsächlich Plattformen, die sehr viel Inspiration bieten. Aber was ich oftmals sage, ist, wenn man in einen Raum kommt und diese Wand einen permanent anschreit, ne, und sagt, hey, ich möchte einen Farbtupfer und zwar möchte ich grün sein und das tagtäglich wiederholt rausschreit und man das einfach nicht machen möchte, weil man irgendwie ängstlich ist oder es unterdrückt und einfach Angst vor der Farbe hat, wie sich das auswirken könnte, ist es meiner Meinung nach falsch. Wenn die Wand danach schreit und ich innerlich das auch so haben möchte, dann gibt der Wand diesen Farbtupfer und probiert es einfach nur aus, ja. Was kann denn passieren? Selbst wenn die Wand schreit, ich möchte jetzt apfelgrün sein und das tagtäglich in einem schlummert, möchte ich doch nicht jeden Tag nochmal darüber nachdenken, hey, wie wäre es, wenn es so wäre? Ich mache es einfach mal und wenn es nach einem Jahr nicht mehr so attraktiv ist, ändere ich es halt wieder.
Ja.
Übrigens, warme Töne werden schneller langweilig für uns als kalte Töne. Ja, also Orange, Rot, Lila, da sehen wir uns schneller satt. Bei Blau- und Grüntönen ist das weniger der Fall.
Oh, das ist ja interessant. Ist Gelb auch ein warmer Ton?
Ja.
Also hört den Wänden gut zu, das finde ich.
Genau, hört den Wänden zu. Man muss ja aber auch, ne, diesen inneren der inneren Stimme zuhören. Was möchte ich eigentlich? Hm. Und manchmal brauche ich es einfach ein bisschen knalliger und manchmal wiederum nicht. Ich bin ein Freund davon, zu sagen, meine Basis, also wirklich die Grundausstattung, die Grundfarben sind eher ein bisschen leiser. Mhm. Also wirklich Naturtöne, beige, grau, weiß. Und dann dekoriere ich aber daraufhin eher bunte Sachen, Texturen, Patterns, also wie sagt man Patterns?
Muster.
Und dadurch bekomme ich einen ganz coolen Reiz oder sogar schöne Akzente gesetzt. Und wenn sie dann langweilig werden, kann ich sie einfach umändern. Zum Beispiel über Kissen, Vasen, da spiele ich sehr viel mit. Sogar mal einen Teppich, der bunt sein kann, weil die Sachen kann ich schneller auswechseln.
Also du arbeitest immer wieder an deiner Wohnung und tauscht aus und probierst.
Es ist auch, es ist ziemlich spannend. Manchmal denke ich ja, die Wohnung braucht jetzt mal wieder was. Ich hatte zum Beispiel vorletzte Woche die AD da, die Zeitschrift, die hat meine Wohnung abgebildet. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf.
Ja, kann's auch sein.
Und der Fotograf hat die Wohnung aus einer komplett anderen Perspektive gesehen und fotografiert. Als ich die Bilder zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, wow, wo ist das? Na, die Ecke, die er da fotografiert hat. Weil eine Wohnung, egal wie man sie einrichtet, wir sehen sie halt aus einer Perspektive. Und wenn man das Ganze mal einer anderen Person übergibt und die Person, die die Wohnung reflektiert, sieht ja auf einmal ganz anders aus. Auch sehr spannend.
Auch toll, ja. Stimmt. Ja. Ich glaube auch, dass wir immer so einen ähnlichen Blick haben in unserer Wohnung, weil wir auch immer die gewohnten, immer die gleichen Gänge machen, ne? Und da ja vielleicht auch sehr Gewohnheitstiere sind. Sag mal, meinst du, jeder Mensch hat einen eigenen Stil und wir finden den im Laufe des Lebens? Oder meinst du, alle haben immer wieder unterschiedliche Stile im Laufe ihres Lebens und die stehen aber gleichberechtigt nebeneinander?
Unsere Lebenssituation verändert sich ja permanent über die Jahre. Na, ich meine, unser Einrichtungsstil geht damit. Zum Glück, immer stellt euch vor, ihr würdet noch wohnen wie damals als Teenager.
Oh Gott. Mit Pop-Postern und so.
Ja, genau. Und welche hingen denn bei euch?
New Kids on the Block hing bei mir. Und Guns N' Roses.
Nirvana. Oh. Und Ugly Kid Joe.
Ist nicht meine Generation, ich kann nicht mitreden. Aber nice. Unser Einrichtungsstil ändert sich natürlich und das ist auch gut so. Und die passt sich halt einfach unserer Lebenssituation an. Mal haben wir Familie, mal haben wir einen Partner, Partnerin und mal sind wir allein.
Und gibt's da so einen roten Faden sozusagen, der sich als unser Stil durchzieht? Oder ist es gar nicht so, weil ich sag, man muss irgendwie seinen Stil finden, aber vielleicht muss man seine Stile finden im Laufe seines Lebens?
Ja, ich finde, man muss überhaupt nichts.
Schön.
Liebe Menschen da draußen, wenn ihr euren Stil nicht gefunden habt oder nicht sicher seid, dass ihr ihn gefunden habt, ist das vollkommen okay so. Ja, also es gibt uns ja niemand vor, dass wir irgendwas finden müssen oder etwas beibehalten müssen, wenn wir es einmal gefunden haben. Es ist vollkommen okay, es ist nichts in Stein gemeißelt, wenn wir unseren Stil ändern oder den überhaupt nicht finden und immer nur auf der Suche sind. Weil kein Stil zu haben, ist ja auch irgendwo ein Stil.
Das ist schön gesagt, finde ich. Also ich finde ja das Schöne bei Queer Eye und ich glaube deswegen, abgesehen natürlich, dass das sozusagen so nette Menschen man da so sieht. Ich glaube, was uns da auch so fasziniert als ZuschauerInnen ist ja, da kümmert sich mal jemand, ja. Also weil so ein, ob das jetzt das Outfit ist oder die Ernährung oder das Leben insgesamt, die Frisur und natürlich aber auch die Einrichtung vielleicht noch als größtes Stück Arbeit. In unserem hektischen Alltag haben wir ja so wenig Zeit, weil du sagst, du veränderst hier mal ein Kissen und da mal was, aber für die meisten Menschen, vor allem genau in der Rush-Hour des Lebens, bleibt da halt viel zu wenig Zeit und Muße dafür. Und wir finden das so schön, diese Idee, da kommt jemand und macht einfach mal alles für uns und danach sind wir endlich in einer schönen Wohnung. Da jetzt aber nicht alle zu Queer Eye Germany kommen können, habe ich noch mal eine Frage. Wenn du sozusagen so unter Zeitdruck bist oder vielleicht auch nicht die finanziellen Mittel hast, würdest du sagen, es macht eine Wohnung schöner, wenn du lauter kleine Details durch Accessoires änderst? Oder sagst du, nee, mach mal diese eine große hässliche Schrankwand raus und mach da was Schönes hin. Und das, also was würdest du jetzt mal so grob sagen, funktioniert besser als, sagen wir mal so ein, weißt du, so Wohnungsdekoration für EinsteigerInnen?
Also ich würde erstmal sagen, wenn da eine große hässliche Schrankwand steht, nee, was war das?
Schrankwand.
Dann sollte die sowieso raus, wenn die schon hässlich ist, warum soll die noch in meiner Wohnung sein? Ja?
Weil es so viel Arbeit macht und so viel Kosten verursacht.
Ja, aber wenn ich sie als hässlich wahrnehme, dann hat die da eigentlich nichts zu suchen, weil sie zieht meine Energie ja jedes Mal runter, wenn ich sie ansehe.
Ja.
Ja, also ich bin auch ein Befürworter dafür, dass man Sachen, die einem ins Auge stechen oder keine gute Energie oder keine guten Vibes versprühen, dass man die abschaffen muss. Und zwar jeden Tag damit zu leben, weil es zu viel Arbeit ist, schadet einem mehr, als wenn man sich einmal die Mühe macht und die Tatsache ändert.
Does it spark joy?
genau. Ja. So ist es ja auch. Aber ich meine so, ja, das Einmaleins, wie man die Einrichtung anpassen kann, da ist jeder Mensch anders. Und ich wiederum würde tatsächlich sagen, die Grundausstattung sollte so neutral wie möglich sein. Und darauf packt man, wie ich es vorhin schon gesagt habe, die bunten, farbigen oder stilgebundenen Accessoires und verändert nicht komplett alles jedes Mal. Gerade wenn man keine Zeit hat.
Aber, finde ich ein super Tipp.
Ja, also das ist so ziemlich das Einfachste. Wenn eine Person neu irgendwo einzieht, muss die Person das natürlich so einrichten, dass es ihr auch gefällt. Und dann halt am besten so, wie ich es eben vorgeschlagen habe, weil da kann man die schnellste Änderung hervorrufen, ohne zu viel Budget ausgeben zu müssen.
Wie toll. Und noch einen letzten Tipp von dir. Und zwar habe ich drüber nachgedacht, also Einrichtung, das hatten wir ja schon gesagt, die unterliegt ja immer auch so Trends. Ne? Und wenn du jetzt aber das Pech hast, dir gefällt jetzt aber der aktuelle Trend nicht. Und ich bin gerade, ja auch wie gesagt, viel in Möbelhäusern unterwegs gewesen. Es fällt irgendwie auf, dass man zumindest in einer gewissen Preisklasse sozusagen sehr viel Ähnliches sieht. Und mir fehlt dann da oft so ein bisschen das Individuelle. Also ich zum Beispiel jetzt mein persönlicher Tipp, ich liebe die Webseite lauritz.com. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so ein Auktionshaus für Kunst und Designmöbel und Antiquitäten in Skandinavien. Also da hast du viel so dänische Design-Klassiker und so für relativ wenig Geld. Aber naja, relativ hohe Transportgebühren leider fallen da an. Das wäre mein Tipp. Hast du auch noch einen Tipp, wo man vielleicht noch mal gucken kann, wo man ein bisschen was anderes mal findet, als das, was man so in den gängigen Möbelhäusern sieht?
Ja, ich meine, ich liebe Flohmärkte und antike Märkte. Da kann man immer tolle Sachen finden. Ganz kurz vielleicht noch ein Tipp, weil du sagst, man findet immer nur die gleichen Sachen in den ganzen Möbelhäusern oder Online-Shops. Man muss eine Wohnung ja nicht sofort fertig einrichten. Lasst euch dabei ruhig Zeit. Ja, weil ich habe meine Wohnung auch, ich bin immer noch dabei. Ich wohne hier schon ein paar Jahre, ja. Aber ich bin noch nicht mit allem fertig, weil ich einfach das Richtige nicht gefunden habe und das ist vollkommen okay.
Aber nichts ist so beständig wie ein Provisorium, habe ich festgestellt. Wenn ich sage, okay, ich lasse es jetzt erstmal so und dann ändere ich es, wenn ich Zeit habe. Das bleibt dann dafür 100 Jahre leider so stehen.
Ja, wenn ich Zeit habe, ist wieder was anderes, wie wenn ich nichts Passendes gefunden habe.
Ja, okay.
Na, das sind jetzt
dranbleiben.
Dranbleiben,
immer wieder.
Und wenn man was Schönes findet, und das mache ich auch oft, wenn ich etwas finde für eine Ecke, die nun schöner ist als das, was aktuell da steht, dann ändere ich das auch um. Ich bin natürlich auch im Fach, ne? Ich sehe permanent neue Sachen und bin am Browsen, bin auf Messen und Trade-Shows unterwegs. Von daher kann ich da ziemlich einfach reden und schnell reagieren.
Haben Leute Angst, dir ihre Wohnung zu zeigen eigentlich? Die du privat kennenlernst?
Oh mein Gott, ich bin überhaupt nicht. Oh Gott.
Ah ja, lass uns im Park treffen.
Ja, genau. Komm bitte nicht. Ich hoffe nicht, nein. Ich bin auch überhaupt nicht judgmental. Ich würde auch nie, also ich kommentiere auch sehr selten Wohnungen, wenn ich reinkomme.
Schön.
Ja, also also ich kommentiere sie generell selten. Ich finde nämlich, jede Wohnung hat einen persönlichen Charme und das erwähne ich sicherlich mal, aber ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Möbelstücke, Einrichtungsstile oder die Größe oder den Schnitt der Wohnung oder so ein. Das mache ich nicht.
Schön.
Ja, aber diesen persönlichen Charme, das haben meist die Wohnungen und den acknowledge ich und den erwähne ich sicherlich auch mal oder point ihn out und das war's. Also Angst hat man hoffentlich nicht. Ich bin wirklich überhaupt nicht judgmental. Ich weiß nämlich, als ich bei der zweiten Folge bei Ulrike in die Wohnung kam, gibt es eine Szene von mir, wie ich meine Augen so aufreiße. Und diese Wohnung mich total erschlägt, weil einfach so viel darin passiert. Oder passierte. Das merkt man mir schon an. Aber es ist nicht, weil ich judgmental über die Stil, über den Einrichtungsstil oder so bin, sondern einfach nur, gerade bei Ulrike war es so, dass sie einfach zu viel in einen Raum gepackt hat. Und das ist für uns, also für unser Auge, einfach viel zu verarbeiten. Und wenn man diese Ruhe haben will, gerade in Ulrikes Situation, die braucht einfach einen Raum, das einen eher runterholt und nicht noch mehr Aufregung bietet. Und das hat halt dieser Raum überhaupt nicht geboten. Deshalb war ich so überrascht darüber. Hm. Und mir hat man es, glaube ich, angesehen.
Ja, aber du kommst da total, also das fand ich so erfrischend, weil du kommst so überhaupt nicht judgmental auch rüber in dieser ganzen ersten Staffel. Also ich freue mich auf die zweite. Wann kommt die denn?
Also darf ich noch nicht sagen, aber good try. Dürfen wir ganz kurz noch über die Farben reden, die ihr ausgesucht habt? Das interessiert mich.
Ja, ich fange vielleicht direkt mal an. Ich schaue schon mit den Füßen die ganze Zeit. Ich habe irgendwie so vor ein paar Jahren entdeckt, weil ich bin so von sehr feministischen Eltern großgezogen worden, die mir immer so rosa Sachen verboten haben. Also, was heißt verboten? Aber ich sollte halt nicht so rosa rumlaufen als Mädchen. Das war denen irgendwie immer wichtig.
Kenne ich.
Vor ein paar Jahren habe ich dann entdeckt, dass ich aber rosa eigentlich total liebe und habe mir dann so selber ein Reclaiming Pink meinem Leben verordnet und habe dann letztes Jahr zum ersten Mal in meinem Schlafzimmer eine Wand so in so einem Puderrosa gestrichen und habe mein Arbeitszimmer vor ein paar Monaten in, ich glaube, die Farbe ist English Rose, also weißt du, so ein dunkles, gesättigtes Rosa, zwei Wände gestrichen. Und liebe das sehr und frage mich jetzt, was ich noch alles rosa machen kann in meinem Leben.
Die Barbie-Phase. Ja.
Finde ich super. Und ich habe das auch. Hm. Ja, weil ich konnte, ne, gerade aus meiner türkischen Familie als männliche Person durfte man rosa nicht wirklich mögen oder lieben. Hm. Deshalb musste ich das sehr lange unterdrücken. Habe mich auch bis vor kurzem gar nicht getraut, das Ganze zu embracen und rosa für mich zu erlauben. Mhm. Ne, innerlich hat man ja dann doch diese Barriere von Kindheit auf, weil man so erzogen wurde. Und mein ganzes Schlafzimmer ist rosa.
Ach, schön.
Oh, wirklich von Teppich, das Bett, die Bettwäsche, der Vorhang, die Wandfarbe. Ist absolut jedes Accessoire, das da steht, ist rosa, die Lampen. Und es ist einfach so schön. Wenn ich da reinkomme, ist es einfach nur so, wow, it's me.
Ja.
Ja, und ich fühle mich total wohl darin. Also rosa ist vollkommen okay. Mhm. Da ist es auch. Ist es eine Farbe, die auch, gerade weil du sagtest, so ein pudriges Rosa, das ist ja sehr beruhigend auch. Mhm. Und wirkt eigentlich sehr calming aus.
Ja. Ja, das erlebe ich auch so. Also auf der einen Seite, es geht mir wirklich exakter so wie dir, wie du das beschreibst. It's me. Also wenn ich mal so rosa sehe, dann fühle ich mich so richtig umarmt fast schon.
Süß.
Ja. Und mein Schlafzimmer, das ist als ich würde dich da in so einer Wolke thronen, wenn ich auf meinem Bett sitze, wenn ich das ganze rosa anschaue.
Ja, süß. Fürs Arbeitszimmer aber eigentlich nicht so geeignet, ne?
Ah.
Ach so, was ist denn fürs Arbeitszimmer geeignet? Eher irgendwie ein bisschen was Kälteres dann?
Kälter oder eher tatsächlich, ist nicht mein Favorite, aber so gelbliche Töne.
Mhm. Ah, regt das an, macht das kreativ und Spannung.
Ist für den Fokus viel geeigneter. Fürs Schlafzimmer ist Blau sehr geeignet, Blautöne.
Ah ja.
Ja, denkt man gar nicht, aber nee. Blau ist die Farbe, die zum einen kühlt, was ja fürs Schlafen ganz gut ist, und sehr ja, beruhigt und calmt und deshalb so wirklich so relaxen lässt einfach nur. Und das ist fürs Schlafen gehen eigentlich sehr gut geeignet.
Mhm. Was ist so mit Grüntönen? Sind die auch, aber also Grün, ich habe irgendwann mal, habe ich was Negatives in Anführungsstrichen über Grün gelesen. Also dass Grün eher so ein bisschen unruhig macht und man da vorsichtig sein soll mit Wänden. Stimmt das oder?
Ja, da gibt es jede Farbe, die das macht. Ne? Wenn
ja, okay,
zum Beispiel,
wenn es zu knallig ist.
Wenn es zu knallig ist, ist das immer ja. der Fall. Zum Beispiel sollte man Rot nicht zu oft einsetzen. Mhm. Also nicht vollflächig. Man kann es gerne als Accessoires oder als Akzent setzen, um einfach einen Farbtupfer zu haben und die Farbe im Raum präsent zu haben, aber jetzt nicht vollflächig alles rot machen. Das macht einen verrückt, weil es halt auch eine Warnfarbe ist, ne?
Mhm, klar.
Und auch Aggression auslöst. Mhm. Grün, da kommt es total drauf an, wenn man ganz dunkles Grün nimmt, ist es eigentlich schon wieder beruhigend und wirkt auch sehr hochwertig. Wenn man jetzt ein knalliges Apfelgrün nimmt, ist es natürlich, da muss man mit Vorsicht rangehen, weil das einen halt sehr aufwirbelt.
Mhm. Ja, das kann ich mir auch schlecht vorstellen. Ich habe jetzt im Wohnzimmer eine hellblaue Decke. Also die Wände sind in so einem, ja, auch so ein bisschen pudrig rosa graubraun, kann ich gar nicht so richtig beschreiben, sind so Altbau. Und die Decke ist hellblau.
Die Wände sind was?
Die sind in so einem, ja, also in so einem grau rosa-braun. Ich kann schlecht besser beschreiben.
Aber und dann oben Blauton?
Hellblau.
Also warme und kalte Töne zusammengemischt. Sehr
und
selten.
Und das sieht aber gut aus. Also es ist auch mit so einem curryfarbenen Streifen nochmal, wie so als Stuck sozusagen, einmal abgesetzt.
Ja.
Und das ist sehr interessant. Aber also es hat eine gute Wirkung auf mich.
Ja, schön. Aber so ein ganz heller Beige-Ton zusammen mit einem hellen Blauton sieht ja super aus. Mhm. Ist für mich eine sehr schöne Farbkombination.
Mhm. Aber ich wäre halt selber nie drauf gekommen. Also dafür braucht man halt Profis. Deswegen kann ich auch sagen, wenn man mal irgendwie ein bisschen die Mittel hat und sagt, eine Renovierung steht an und man selber hat halt nicht so ein gutes visuelles, so eine Vorstellungskraft, dann kann ich das wirklich sehr empfehlen, dass man sagt, okay, man lässt da jetzt mal jemanden ran, der darin geschult ist und einem da ein bisschen weiterhelfen kann. Und zwar im besten Fall natürlich so jemand wie du, der dann auch jetzt nicht irgendwie judgy in deine Wohnung geht und sagt, hier, also wie kannst du denn in sowas wohnen, sondern einfach ein bisschen netter und behutsamer rangeht und die Bedürfnisse gut aufgreift.
Das ist ja auch wichtig. Ganz kleiner Tipp, falls man die Farbkombination nicht noch in der Findungsphase ist. Was mir sehr hilft, ist die Kunst. Mhm. Na, wenn man allein mal eine Fotografie oder ein Gemälde, also Kunst generell anschaut und da dann die Farben extrahiert, was zusammengemischt wurde, also die Kunst soll einem natürlich erstmal gefallen. Ne? Und daraus kann man schnell die einzelnen Farben ablesen, die in der Kombination einem gefallen.
Ah, das ist auch ein toller Tipp.
Oh, ja.
Ja, weil der Künstler, die Künstlerin machen sich natürlich sehr viel Gedanken dabei, welche Farben sie zusammen kombinieren. Und dadurch ist die Hälfte der Arbeit eigentlich schon getan. Und man kann sich da einfach was abschauen.
Ja, dann bin ich jetzt sozusagen gleich wieder so wirklich empowered, ja, unsere Kunst erstmal aufzuhängen, weil ich bin irgendwie vor 2 Monaten wieder nach Berlin gezogen und die Bilder stehen alle neben mir noch auf dem Boden. Ich werde gleich mal mich wieder ranmachen und überlegen, wo meine ganze Kunst jetzt hinkommt, die hoffentlich farblich passt zu den gestrichenen Wänden. Ayan, ich danke dir sehr, dass du bei uns Gast warst heute und uns so viele tolle Tipps gegeben hast und ich nehme ganz viel mit von dem Gespräch, auf jeden Fall. Hat mir großen Spaß gemacht.
Danke, dass ich da sein durfte. Hat mir auch riesen viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ihr seid echt toll.
Ist schön, dass ihr noch mehr lacht als wir übrigens.
Ich mag es. Ganz tolle Energie. I love it. Dieser Vibe von euch ist einfach sensationell.
Oh, wir freuen uns auf die 2. Staffel, wann immer sie kommt. Wir sind große Fans, freuen uns und wünschen dir weiterhin so viel Spaß und Erfolg.
Merci.
Mach weiter
so. Ihr auch. Danke euch, ihr Lieben.
Danke, Ayan.
Und Danke euch fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Das war Fix und 40 mit Gunda Windmüller und Katja Berlin. Danke, dass du uns zugehört hast. Diesen Podcast findest du auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und Google. Weitere Infos bekommst du auf unserer Webseite www.fixund40.de. Da kannst du auch unseren Newsletter abonnieren und wenn du uns unterstützen möchtest, findest du da auch alles über unsere Steady-Abos. Folge uns auf Instagram @fixund40.podcast und schreib uns gerne an mail@fixund40.de. Danke an Steady für den Support und an Anna Scholz für Schnitt und Produktion. Mach's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Fix und 40.